Hey, cool. Ich fühle mich super erholt. War richtig geiler Nein, natürlich nicht. Ihr habt diesen Satz sehr lange nicht mehr gehört und wir wissen beide, dass ihr ihn vermisst, aber wir sind müde. Und ich glaube, es gibt keine bessere Folge, zu der wir so zerstört und müde sein könnten, wie zu dieser hier. Denn wir werden heute über Schlafen sprechen. Und nicht nur über das Schlafen per se, denn das wäre ja viel zu einfach, sondern über Schlafprobleme und eventuell sogar über die Tipps, wie ihr die Schlafprobleme beseitigen könnt oder zumindest verbessern könnt. Wer sind wir? Wir sind die Endgegner und scheinbar funktionieren wir und schlafen wir nicht alleine. Oder so? Komische Abwandlung unseres Slogans. Hallöchen und in diesem Fall guten Abend, Spike.
Ja, moin. Also ich bin hundemüde. Meine letzte Nacht war, mir gesagt, grauenvoll. Ich weiß gar nicht, wie viel Schlaf ich gekriegt habe. Wenn ihr mich gerade jetzt auf einer Videoplattform seht, dann seht ihr ganz deutlich, dass meine Augenringe heute sogar Augenringe haben und meine Augen aussehen, als hätte ich einen draufgekriegt. Ist aber nicht der Fall. Ich habe einfach nur schlecht geschlafen. Dementsprechend ist hier alles angeschwollen. Ja, das Thema heißt heute Schlaflosigkeit AD. Besseren Schlaf finden. Und Schlaf ist halt eine absolute Wissenschaft für sich. Viele denken, Schlaf besteht einfach da drin. So, abends Bett fein machen, ins Bett legen, Augen zu und man wacht dann total erholt und fit am nächsten Morgen nach 8 Stunden wieder auf. Das wäre der absolute optimale Fall und der funktioniert noch nicht mal unter Laborverhältnissen. Denn zu Schlaf gehört unglaublich viel dazu und wir wollen darüber heute reden, was alles zum Schlaf gehört und das sind wirklich nicht wenige Sachen und wir wollen heute so ein bisschen darüber diskutieren, was helfen kann. Und wenn wir so weit noch kommen, was halt mit diesen Punkten unsere Erfahrungen sind, ob wir da Berührungspunkte haben oder halt eben nicht und was funktioniert und was eben nicht. Und währenddessen dürft ihr uns wahrscheinlich zuhören, sollten wir übers Noisegate kommen, wie wir hier fröhlich am Rumgähnen sind.
Dafür gibt es die Mute-Buttons. Nee, aber Schlafstörungen oder schlechter Schlaf, das ist ja quasi mein Markenzeichen, wenn man so will. Ich meine, meine Augenringe sieht man jetzt nicht ganz so stark, wenn ich jetzt hier so ein bisschen in die Kamera starre. Das ist aber hauptsächlich diesen beiden fetten Scheinwerfern hier geschuldet.
Ich habe sie für uns beide mit.
Das ist sehr lieb von dir, ja, aber deine Augenringe könnten gerade tatsächlich LeFloid Konkurrenz machen, da hast du schon recht. Aber ja, wir wollen heute so ein bisschen darüber reden, wie wir eventuell es hinkriegen können, besser zu schlafen, auch wenn wir da vielleicht nicht die absoluten Experten sind. Du hast dich ja zumindest schon ein bisschen mit der ganzen Thematik beschäftigt, du hast da deine paar Tricks für dich gefunden, die für dich teilweise mal gut, teilweise mal weniger gut funktionieren. Ich werde spätestens, sagen wir mal so ab der Hälfte, wenn es sich einigermaßen richtig anfühlt, wir wissen heute noch nicht, wie lange es gehen wird, wir haben so ein paar Punkte, über die wir rübergehen wollen, aber die können wir einigermaßen schnell oder eben ausgeweitet übergehen, je nachdem, wie wir es machen wollen. Aber ich würde gerne noch über eine ganz bestimmte Sache sprechen, die tatsächlich eine eigene Bezeichnung hat und über die es auch Studien gibt mittlerweile und sogar ganze Fragebögen von irgendwelchen Universitäten, die ihr selber ausfüllen könnt, um zu wissen, ob ihr eventuell unter diesem Phänomen leidet oder nicht. Es ist keine anerkannte Störung, leider, sonst könnte man da wirklich aktiv irgendwie psychologisch, psychiatrisch gegen vorgehen. Es ist erstmal nur ein Symptom. Aber darüber dazu später mehr. Wie wollen wir es anfangen? Also ich meine, wir können jetzt erstmal grundlegend darüber reden, was so die klassischen Haushaltstipps sind, um besser zu schlafen. Klar, die können wir erstmal so von vornherein abhaken. Aber wie du schon erwähnt hast, Schlaf ist dummerweise auch eine Wissenschaft. Und ich weiß, dass ich, wenn ich mich hinlege und wirklich K.O. bin, dann schlafe ich so in 10 Sekunden ein oder so. Es dauert nicht lange, aber ich wache halt auch nicht erholt auf. Und jetzt im besten Fall geben wir euch Tipps mit, wie euer Schlaf ein bisschen erholsamer wird. Und ich glaube, das Obvieste können wir direkt mal von vorne weghaken. Das, was viele Leute immer falsch machen. Wir haben dieses tolle Gerät hier. Ne? Ihr kennt es, ihr habt es alle. Wahrscheinlich die meisten zumindest von euch. Und das kommt natürlich mit ins Bett. Und bevor man sich dann hinlegt, quasi, ne, du hast die Zähne geputzt, du hast dich Bett fertig gemacht, du legst dich ins Bett und du machst nochmal die App deiner Wahl auf, sei es jetzt, keine Ahnung, Social Media oder noch schnell was auf YouTube oder auf TikTok schauen oder so und dann vergehen nochmal 20 bis 30 Minuten, die du schön brav auf deinen Bildschirm gestarrt hast, deine Augen nochmal ein bisschen ausgereizt hast und dein Gehirn ist aber jetzt am Rattern, weil es gerade neue Informationen erhalten hat und dann lässt der Schlaf natürlich auf sich warten. Also der einfachste Tipp von allen, vor dem Schlafen gehen, nicht mehr ans Smartphone ran, allgemein Bildschirme meiden. Das gilt für alle Bildschirme in eurem Haus, sei es jetzt der Fernseher, sei es der PC oder sonst irgendwas. Im besten Fall eben keine Bildschirme im Schlafzimmer allgemein, keinen Fernseher und kurz in Anführungszeichen, wahrscheinlich so eine halbe Stunde bis sogar noch ein bisschen länger Bildschirme vor dem Einschlafen meiden. Einfach diesen Informationsoverflow ein bisschen reduzieren und eben auch die Augen schonen, dass ihr da nicht so überstrapaziert werdet. Ich glaube, das ist das Einfachste, mit dem man anfangen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Also, was ich so gelesen habe, und ich habe ja wirklich schon viel ausprobiert, ich leide ja schon seit, was weiß ich, 4 Jahren an Schlafstörungen. Ich war Rekordzeiten lang 14 Jahre lang, bestand mein Schlaf aus 10 bis 12 Stunden die Woche. Das ist jetzt nun halt wirklich nicht sonderlich viel, wenn man darüber nachdenkt. 1 bis 2 Stunden, vielleicht auch mal 2,5. Aber mehr Schlaf ist nicht drin gewesen, weil ich bin dann einfach wach geworden und konnte nicht wieder einschlafen. Aber ja, 1 Stunde soll man ungefähr vorher alle Bildschirme in irgendeiner Form leisten. Mittlerweile gibt es so Studien, die eher so gehen, dass viele sagen immer, das liegt am blauen Licht, was die Geräte ausstrahlen. Und das suggeriert dem Gehirn, hey, es ist ja noch Tag, also Müdigkeit ist nicht so da. Aber wie Pacey sagte, es sind halt eher die visuellen Informationen, die dann nochmal auf das Hirn einprasseln. Was man denn hingegen machen kann, um müde zu werden, weil die Informationsflut da nicht so groß ist, ist zum Beispiel eine halbe, dreiviertel Stunde vorm Schlafen gehen nochmal zu lesen in einem Buch. Also wirklich Papier in die Hand nehmen und daraus zu lesen und nicht irgendwie ein E-Book oder sonst irgendwas zu lesen, weil dann sind zu viele Ablenkungen wieder da, weil auf dem Smartphone, das wird jeder kennen, kein Smartphone, außer man setzt es in den Flugmodus, steht still, sondern dann kommt da auf Social Media eine Benachrichtigung und da ploppt was auf, dann schreibt dir vielleicht noch jemand oder dir fällt noch ein, ich wollte noch das eine Video zu Ende gucken oder sonstige Sachen. Ja, es gibt auch E-Book-Reader direkt dafür, Kindle zum Beispiel oder
ich wollte jetzt extra keine Werbung machen. Ich habe das Logo jetzt hier unten gerade zugehalten und du sagst Kindle. Aber ja, also E-Reader, wenn ihr irgendwie was haben wollt, aber ihr habt keinen Bock, irgendwie zig Bücher neben dem Bett oder sowas liegen zu haben, dann einen E-Reader absolut praktisch. Eben durch die E-Ink-Technologie, die man hier sieht. Ne? Das Ding wurde gefühlt seit Jahrhunderten nicht aufgeladen, zeigt trotzdem hier noch ein Bild an. Wenig Überstrapazierung einerseits der Augen, andererseits eben auch keine Informationsflut. Es fühlt sich fast so an, als würde man auf einer Seite wirklich was lesen. Im besten Fall natürlich ein haptisches Buch, finde ich. Macht irgendwie einerseits auch ein bisschen mehr Spaß. Und wenn ihr wirklich vor Erschöpfung dann in eurem Buch einschlaft, was mir schon passiert ist, dann liegt ihr zur Not eben in einer Buchseite drin oder in der Falte von so einem Buch und liegt nicht mit der Nase auf so einem E-Reader-Bildschirm. Hat auch leichte Vorteile, wenn man dann nach so 2 Stunden aufwacht und nicht eben aussieht wie, keine Ahnung, Lord Voldemort oder so.
Im schlimmsten Fall wacht man halt mit einer dicken Nase auf, wenn einem das Ding wirklich ins Gesicht geklatscht ist. Die Dinger wiegen ja gerade nicht wenig. Also ich habe es tatsächlich schon geschafft, mir dieses Gerät hier ins Gesicht zu dübeln und hab dann mehrere Tage Cappy getragen, weil ich hier so breit eine ordentliche Beule hatte. Weil ich bin so ein Typ, viele legen sich auf die Seite und machen dann einen auf den und gucken so. Ich lieg auf dem Rücken und mach so. Und das ist und zu der Zeit hatte ich dieses praktische Teil noch nicht. Und wenn du dann das Smartphone in der Hand hast und dann flupp, dann hast du es ganz schnell. Dann ist übrigens an Schlaf auch nicht mehr zu denken, weil dann der Schmerz so groß ist, dass du die nächsten Stunden wieder wach liegst und dann im schlimmsten Fall auch noch Kopfschmerzen hast.
Na klar, wenn die Stirn pulsiert, dann ist nicht wirklich was mit Einschlafen. was ich interessant finde, was du noch aufgeschrieben hast, ist medikamentöse Behandlung. Und da würde mich jetzt mal interessieren, inwieweit du da gehen möchtest. Weil natürlich gibt es den Klassiker, den man sich auch einfach so besorgen kann. Melatonin.
Ist genau, das, Melatonin. Glaub
ich, ne? Richtig. Die kannst du dir irgendwie als Tropfen besorgen oder als Gummibärchen oder als was auch immer. Und das dann entsprechend, wie gesagt, einfach kaufen und zu dir nehmen, kurz vorm Schlafen gehen oder eine Stunde oder so. Ich weiß es nicht genau, wie da jetzt die genaue Anweisung ist. Sollte man natürlich dann auch einigermaßen regelmäßig nehmen und nicht irgendwie random über einen Tag, damit der Kopf sich auch daran gewöhnt, so von wegen, ey, wir kriegen jetzt diesen kleinen Hinweis, dass wir jetzt müde werden sollen und dann auch ins Bett gehen. Natürlich sollte man davon dann auch nicht zu viel dauerhaft nehmen, weil ich glaube, von dem Kram kannst du bestimmt auch in irgendeiner Form abhängig werden. Wir können gefühlt von allem abhängig werden, also würde mich auch nicht wundern, davon abhängig werden zu können. Aber ja, also wie gesagt, medikamentöse Behandlung würde mich mal interessieren, was da jetzt genau drunter fällt und ob du da Erfahrung hast.
Tatsächlich ja. Tatsächlich habe ich Erfahrung und auch Erfahrung innerhalb der Familie. Also, sagen wir erstmal, ich weiß, und fangen wir erstmal mit Präparaten im Allgemeinen an. Da wären dann halt zum Beispiel bei neurodivergenten Menschen, ist das ein Tipp, was helfen kann? Magnesium. Magnesium hilft dafür, dass neurodivergente Menschen schlafen und vor allem durchschlafen können. Falls ihr neurodivergent seid, ne, absoluter Tipp. Sprecht aber euch ein bisschen mit dem Arzt ab, denn Magnesium kann man auch überdosieren. Und das hat dann auch keine schönen Folgen, weil sich Ablagerungen und sowas bilden können. Das möchte man natürlich vermeiden. Des Weiteren gibt es, wie Patsy schon gesagt hat, Melatonin. Das ist ein körpereigener Stoff, der quasi ausgeschüttet wird. Der Spiegel steigt zum Abend hin und ich weiß nicht mehr, wie der andere Stoff heißt. Die sind immer quasi so im Wechsel. Der eine ist da, der andere wird weniger. Und so entscheidet dann der Körper, wann es endlich Zeit ist zum Pennen. Kann man auch machen. Was mir aufgefallen ist, aber das ist wahrscheinlich eher subjektiv abhängig, macht Melatonin nicht wirklich. Die erste Zeit schläft man auch tatsächlich besser ein. Was ich für mich nur festgestellt habe und auch viele, mit denen ich gesprochen habe, man wacht genauso erschöpft auf, wie man eingeschlafen ist, weil es hilft einem quasi nur einzuschlafen, aber nicht erholsam zu schlafen. Wenn man ein bisschen mehr da dran gehen möchte, hat man noch die Möglichkeit, mit zum Beispiel Hopfen und Baldrian zu arbeiten. Beide Stoffe beruhigen und können auch fördern, dass man einschläft. Bei einigen wirkt heiße Milch mit Honig, da würde ich aber am Abend von abraten, weil heiße Milch und Honig, das schleimt erstmal ordentlich und zweitens hat dann der Magen wieder so ein bisschen was zu tun. Das möchte man ja auch vermeiden. Wenn das alles nichts wirkt, hilft, geht man im besten Fall zum Arzt und dann geht es an die verschreibungspflichtigen Medikamente. Und mir fallen zwei ein, die dort gerne genutzt werden. Und das eine ist Neurexan. Das ist ein leichtes Beruhigungsmittel. Und das andere heißt, wenn es dann halt wirklich schwierige Fälle sind, ist Pregabalin. Pregabalin wird normalerweise eingesetzt bei Menschen mit Epilepsie, um halt die Anfälle zu unterdrücken, runterzuschrauben, dass es keine Reizüberflutung im Hirn gibt. Denn dieses Medikament sediert. Und genau da liegt auch das Problem. In vielen, vielen Fällen wird Pregabalin missbräuchlich verwendet, um diesen Rauschzustand der Sedierung zu haben, dieser Dämmermodus, dieses komplette quasi neben sich stehen. Also sind das Medikamente, die absolut mit Vorsicht zu behandeln sind. Sollte man nicht einfach so, wenn es einem jemand anbietet, sagen, ja klar, mache ich, vielleicht kann ich dann pennen. Alles nur in Beratung mit dem Hausarzt oder halt mit Fachärzten. Und da haben wir auch noch einen Punkt. Aber ja, es gibt Medikamente und man sollte da immer vorsichtig sein.
Naja, vor allem gerade, wenn wir von so sediertem Schlaf reden, dann wissen wir ja spätestens, wenn man sich das erste Mal irgendwie berauscht, alkoholisiert, wie auch immer, in den Schlaf gelegt hat, dass das kein erholsamer Schlaf ist, weil unser Gehirn ja nicht schläft, sondern quasi ausgenockt ist. Entsprechend kann ich mir vorstellen, dass Medikamente, die diese ähnliche Wirkung erzielen, quasi in einen Rauschzustand versetzen und damit betäuben, dass das auch nicht wirklich zuträglich ist zum Schlaf per se, zumindest zur Qualität des Schlafs, sondern eher damit zu tun haben, dass du eben ausgenockt wirst, falls du Schlafprobleme hast, aber das dann eben nicht dazu führt, dass du am nächsten Tag aufstehst und denkst, hey, cool, ich fühle mich super erholt, war richtig geiler Schlaf. Nein, natürlich nicht. Also gerade wenn das Gehirn eben nicht dazu kommt, alles zu verarbeiten, was es über den Tag erlebt hat, werden wir wahrscheinlich in der Regel eher sehr zermatscht aufstehen. Und dann können wir den Punkt auch erstmal abhaken. Also in erster Linie ist es zur medikamentöser Behandlung natürlich zu sagen, sprecht immer mit eurem entsprechenden Arzt. Macht nichts auf eigene Faust. Auch sowas Simples wie eine Melatonin-Behandlung, eine eigenständige, sollte man im Zweifel mit dem Hausarzt absprechen. Wir sind natürlich aber auch andererseits auch keine Ärzte in irgendeiner Form. Also alles, was wir jetzt hier sagen, ne, von euch mit Vorsicht zu genießen, wir können bloß aus privater Erfahrung oder was wir eventuell irgendwo aufgeschnappt haben, darüber sprechen. Das hier ist keine medikamentöse oder ärztliche Empfehlung.
Nein, auf keinen Fall.
Haben wir das auch mal aus dem Weg. Falls uns jetzt hier irgendwer vorwirft, wir würden hier medizinisches Halbwissen verbreiten, ja, tun wir. Deswegen sind wir auch keine ärztlichen Personen und ihr solltet nicht auf das hören im Zweifel, was wir sagen, sondern das mit euren entsprechenden Medizinern absprechen. Was du auch aufgeschrieben hast, was ich sehr interessant finde und worunter ich tatsächlich sehr stark in Anführungszeichen leide, ist die passende Raumtemperatur. Und da gibt es ja super, super, super viele Gadgets, teilweise Smart-Home-Sachen. Es gibt da teilweise auch den teuersten Bettbezug der Welt. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast, von einer Firma, die quasi sich nur damit beschäftigt, die verschiedenen Seiten, wenn es jetzt in deinem Bett klassische zwei Seiten sind, verschieden zu temperieren, damit dein Schlaf eben für dich erholsamer wird. Und mein Problem ist, dass ich nachts unglaublich viel Hitze erzeuge. Also wirklich, ich liege da und ich strahle wie so ein Kernkraftwerk. Und deswegen habe ich eine super dünne Decke, damit ich mich nicht eben zu Tode schwitze. Die Frau auf der anderen Seite wiederum hat einerseits eine Gewichtsdecke, die finde ich ganz cool, weil sie so ein bisschen so dieses...
Snuggly.
Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Genau, das ist hat dieses Burrito-Feeling, wenn du weißt, was ich meine.
Ja,
das finde ich ganz nice, aber diese Decke ist so warm. Ich kann damit nicht schlafen und selbst wenn ich damit schlafe, weil sie, keine Ahnung, irgendwie mal woanders ist oder so und ich mir dann ihre Decke schnappe, ich wache am nächsten Morgen auf. Es fühlt sich irgendwo cool an, aber ich bin halt auch komplett, ich bin weggeflossen über die Nacht. Entsprechend, ja, passender Raumtemperatur, super, super wichtig, da du eben ja ansonsten auch total unruhig schläfst. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Wenn du nur am Schwitzen bist oder nur irgendwie am Frieren, natürlich hast du dann Probleme beim Einschlafen und beim Durchschlafen, weil du ja nicht zur Ruhe kommst.
Ja, ich habe gerade tatsächlich noch einen Punkt dazu gepackt, der unglaublich wichtig für eine gute Schlafqualität ist. Über den Tag hinweg sammeln sich Feuchtigkeit und CO2 in der Bude. Und da CO2 schwerer ist als Sauerstoff, befindet sich das unten. Wenn man jetzt nicht gerade über ein Boxspringbett verfügt, was 70 Zentimeter hoch ist, dann liegt man genau in dieser CO2-Schicht und dementsprechend bekommt man kaum frischen Sauerstoff ab. Übrigens kann das auch einer der Gründe sein, warum man dann zum Beispiel stärker schwitzt, weil der Körper wesentlich mehr auf das Atmen konzentriert ist, wesentlich mehr Energie dabei verbraucht, weil er ja versucht, aus dieser aufgebrauchten Luft dann noch dieses Quäntchen an Sauerstoff, das er benötigt, rauszuziehen. Und das kann auch belasten. Natürlich sind es auch zum Beispiel Materialien ein großes Problem, was Decken angeht. Ist es ein Füllmaterial, was nicht sonderlich atmungsaktiv ist? Oder hat man einen Bezug, der nicht atmungsaktiv ist? Liegt man auf einer Matratze oder sonst irgendwas, die zum Beispiel zu weich für den eigenen Körper ist? Weil das ist auch ein unglaublich wichtiger Punkt. Auf jeden Fall meine Empfehlung, um es sich schon mal ein bisschen angenehmer zu machen und auch was die Raumtemperatur angeht. Im Schlafzimmer sollte die abendliche Raumtemperatur nicht über 18 Grad gehen. Es sollte auf jeden Fall vorm Schlafengehen gelüftet werden. Dann sollte man sich für ein Kissen entscheiden, was den Kopf gut stützt, aber nicht dafür sorgt, dass man so quasi im Bett liegt, wenn man gerade liegt, dass der Kopf so auf der Brust liegt. Das haben sehr, sehr viele. Aber der Kopf sollte natürlich auch nicht überstrecken. Also sind stützende Kissen wirklich am besten geeignet. Seid ihr Seitenschläfer, dann ist zu empfehlen, und das klingt für viele so unglaublich blöd, ein Seitenschläferkissen, was man sich zwischen die Beine klemmt. Damit der Körper weiterhin in einer geraden Flucht liegt. Denn auch durch dieses Verschieben, weil die Hüfte sackt dann ja quasi so weg, wo man auf der Seite liegt, kriegt man erstmal weniger Luft, weil es drückt. Zusätzlich hat man eine Verspannung im Körper, die dann die Schlafqualität auch noch massiv mindert. Also dadurch fängt man dann an, sich zu wälzen, sich in der Decke einzurollen, wodurch dann wieder wärmer wird und all solche Sachen. Und das verringert alles die Schlafqualität. Ein weiterer Punkt, den viele tatsächlich außer Acht lassen, und der ist so unglaublich wichtig, und das mag man kaum glauben, sind die Lichtverhältnisse im Raum. Viele haben zum Beispiel eine Digitaluhr im Raum oder irgendwas, was blinkt, das Smartphone, wo im schlimmsten Fall der Nachtmodus trotzdem so ist, dass das Smartphone bei jeder Nachricht zwar kein Ton mehr von sich gibt oder eine Vibration, aber zum Beispiel das Display leuchtet dann einmal kurz auf. Und das sind alles schon Faktoren, die einem den Schlaf rauben können. Wenn man jetzt Pech hat und bestimmte Smartphone-Marken, die dann auf der Rückseite auch noch irgendwelche Sachen haben, die blinken, dann ist es natürlich nervig, weil dann ist es egal, wie rum du dein Smartphone legst, Geblinke ist abends immer da. Deswegen empfehle ich mittlerweile und tatsächlich auch viele Ärzte, Schlafmasken nachts, damit es halt wirklich dunkel ist. Sie nerven anfangs, weil man es nicht gewöhnt ist, weil halt was auf den Augen liegt. Mittlerweile gibt es da mal Materialien, da merkst du nicht mehr sonderlich viel von. Das ist dann nach kurzer Zeit quasi verschwunden vom Gefühl und es lässt sich relativ gut schlafen. Vor allem, da die jetzt mittlerweile an den Seiten abgeflacht sind. Das heißt, du kannst auch auf der Seite liegen und die Schlafmaske macht dann nichts und du hast sie so hängen. Weil das haben alte Schlafmasken ganz häufig gemacht. Das sind auf jeden Fall so ganz, ganz wichtige Sachen. Die können es auf jeden Fall schon richten. Also jetzt mag das blöd klingen für viele und sie werden sich sagen, hä, wie, ich benutze die Sachen schon seit 20 Jahren und das war schon immer so. Ein Kissen sollte jedes Jahr getauscht werden. Das heißt, nach 12 Monaten Kissen weg, neues Kissen her. Die Dinger sind dann durchgelegen, egal aus welchem Material. Eine Decke alle 3 bis 4 Jahre, dann ist die Uppe. Weil auch bestimmte Stoffe sich in die Decke festsetzen und die kriegst du auch selbst mit dem Waschen nicht raus. Und du zerknüttelst sie natürlich. Ne? Selbst eine Daunendecke oder sonst irgendwas, wenn du da 2, 3 Jahre dich eingerollt hast, dann sind die Daunen nicht mehr so wunderbar weich oder sonst irgendwas, sondern sind einfach nur solche Knoten im schlimmsten Fall, die man drin hat. Ganz schlimm sind Decken aus Watte, die dann diese Taschen haben. Also auch wechseln. Und alle 5 bis 10 Jahre muss die Matratze getauscht werden. Weil die dann auch durch ist. Was halt so gut wie niemand macht oder bedenkt. Des Weiteren, und ich lass dich gleich wieder, ich führe jetzt schon seit mehreren Minuten quasi einen Monolog, Matratzen regelmäßig wenden. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil umso länger man auf einer Fläche liegt, umso weiter durchgelegen ist sie und man gibt der Matratze im Grunde genommen keine wirkliche Zeit, sich zu regenerieren. Deswegen sollte man die Matratze einmal die Woche wenden.
Ja, ich habe mehrere Gedanken dazu. Also first of all, wenn ich mir wirklich ein gutes Kissen kaufe, also ein gutes Kissen, dann ist das teuer. Genauso wie wenn ich mir jedes irgendwie regelmäßig eine neue Decke kaufen muss, auch sehr teuer. Und so eine Matratze zu wenden, gerade jetzt Beispiel bei uns mit unserem Boxspringbett, ist sau anstrengend. Also ich glaube dir, dass das wichtig ist und ich glaube dir, dass das bestimmt hilfreich ist, aber I can't be fucking bothered. Also das neue Decke und sowas können wir drüber reden, neues Kissen zu besorgen, okay, vielleicht auch noch, aber diese Matratze zu wenden ist ein Akt sondergleichen, das mache ich nicht jede Woche.
Ich kenne das hier auch. Wir haben einen Topper, den wir wenden müssen, der Topper wiegt alleine 35 Kilo. Mhm. Der Topper wiegt alleine 35 Kilo.
Was ist das für ein Topper?
Ein G-Topper.
Okay.
Meine Matratze besteht aus Kaltschaum. Die wiegt 40 Kilo. Franzis Matratze wiegt 35 Kilo, weil sie einen niedrigeren Härtegrad hat als ich. Ich habe einen Härtegrad von 3. Ich wiege ja auch knappe 100 Kilo, also muss ich auch mehr haben, was stützt. Und sie hat einen Härtegrad von 2 plus, nennt sich das, glaube ich, bei der Marke. Und zusätzlich hast du ja auch noch mal die das ist ja der Vorteil beim Boxspringbett. Du hast ja quasi den Unterkasten, der über einen Federkern verfügt. Dann hast du da deine Matratzen. Im besten Fall eigentlich immer 2 Matratzen. Ne, für jede Seite eine und keine Vollmatratze. Das macht das Wenden auch einfacher. Weil vor allem, du musst ja quasi das Fußende 180 Grad, dass es dann vorne liegt. Das ist ja der Sinn dahinter. Ja, einmal die Woche, genauso wie man einmal die Woche auch das Bettzeug zum Beispiel wechseln sollte, weil es zugeschwitzt ist und dann überhaupt nicht mehr atmungsaktiv. Also man liegt dann in einem eigenen Saft quasi. Es ist nervig, und man muss dafür eine Routine entwickeln und das macht ehrlich gesagt keinen Bock. Ich merke es jedes Mal, ich bin jedes Mal genervt, wenn ich dann diesen 2 Meter mal 2 Meter Topper bewegen muss, der wirklich sperrig ist, dadurch, dass er so schwer ist. Und wenn du dann noch einen, was man dann definitiv draufpacken sollte, ist auf jeden Fall ein Bettlaken, was halt Topper und die Matratzen miteinander verbindet, damit das alles straff sitzt. Und diese Dinger zu spannen, ich sitze da mit meinem Gewicht so, weil die Dinger wirklich auf 28 Zentimeter ausgelegt sind, das ist halt so ein Matratzenbereich, und dann wirklich meist nur 1,90 bis 2 Meter angeben, anstatt 2 Meter mal 2 Meter oder sonst irgendwas. Dann bist du da wirklich am Asten. Aber das muss halt alles stabil auch wieder sitzen, weil sonst mindert es auch wieder die Schlafqualität. Vor allem die Atemfähigkeit, wenn dann irgendwas knittert in den im Topper oder sonst irgendwas. Deswegen haben wir uns für einen G-Topper entschieden. Da kann das nicht passieren. Außerdem sind die einfacher zu reinigen, wenn zum Beispiel die Katzen mal wieder sich denken, trotz Verhalten, sie machen ins Bett. Dann kannst du nämlich einfach den Bezug abwaschen. Den G-Topper tupfst du quasi nur ab und sprühst den dann ein und wischst das ab und dann ist das Ding wieder sauber.
Hm. Das klingt praktisch. Worauf ich noch eingehen wollte, weil du es erwähnt hattest, von wegen Seitenschläfer mit einem Kissen. Wir haben festgestellt, dass wir, seit wir uns, wir haben jetzt nicht jetzt per se Seitenschläferkissen gekauft, sondern im Grunde, wir sind zum Möbelhaus unserer Wahl gegangen, die auch Kissen verkaufen, und haben uns so ein langes, na quasi so ein schmaleres, längliches Kissen geholt. Und wenn ich dann auf der Seite liege, dann habe ich das auch zwischen den Knien quasi bis hier oben an der Brust und den einen Arm dann drüber, als würde ich damit kuscheln. Seitdem schlafe ich, glaube ich, ein bisschen besser. Ich weiß,
macht viel
wahrscheinlich
aus.
Wird das daran liegen, was du gerade beschrieben hast, und wegen, dass die Hüfte nicht so ganz verschoben ist oder so, oder auch der Brustkorb nicht so eingeengt, weil ja die Schulter ja auch mit dem Gewicht vom Arm sich dann so runterziehen würde. In erster Linie habe ich das für mich haben wollen, weil ich halt eine sehr, eine Touch-Person bin. Ich brauche diese körperliche Nähe, aber da halt Frau ungern während des Schlafens kuschelt, was ich auch verstehen kann, ich erzeuge halt, wie gesagt, sehr viel Hitze und das kann sie dann beim Schlafen nicht haben, brauchte ich irgendeine Alternative, und das war dann für mich die Alternative, die dann scheinbar völlig unbewusst zu einer besseren Schlafqualität geführt hat. Entsprechend guter Tipp an alle Seitenschläfer, holt euch so ein Ding, es muss jetzt nicht das fancyste aller Kissen sein, natürlich könnt ihr jederzeit noch was Geileres holen. Was ich auch empfehlen kann, was wir immer noch bei uns rumliegen haben, sind sogenannte Schwangerschaftskissen, diese relativ langen Wurstkissen quasi, die man sich zurechtformen kann, die in erster Linie für die Schwangeren eben sind, damit sie da im Zweifel dann den Bauch irgendwie drauf positionieren können, um dann auch entspannter auf der Seite liegen zu können oder gar auf dem Bauch, weil man sich das auch eben so rumwickeln kann.
Aber die Dinger sind auch ganz nice. Na, gerade bei einer schwangeren Frau, wenn sie liegt oder sonstige Sachen, das Baby drückt ja auf die Organe und allem drum und dran, besonders auch auf die Lungenregion. Und es hat schon oft den Fall gegeben, dass quasi eine schwangere Frau kurz vorm Ersticken war beim auf der Seite liegen. Und diese Kissen, dadurch, dass sie stützen und dann quasi den Bauch wieder in eine mehr geradere Position rücken, fällt der Druck zum Beispiel auf diese wichtigen Organe weg. Und somit ist das sogar eine sehr wichtige Entlastung, die dafür sorgen kann, dass es nicht gerade lebensgefährlich wird. Also auch guter Tipp. Ja, auch erst kürzlich, wir sprechen es immer mindestens an, ich folge zwei Sanitätern auf TikTok, die halt verschiedene Fälle von Krankheitsbädern erklären oder sonstigen Sachen. Ne? Fallbeispiele kommt irgendwo an, Frau schwanger, Frau mehr oder weniger weggetreten. Und da sagt der dann einfach nur, legen Sie sie mal auf den Rücken und warten Sie mal kurz, und dann wird das halt besser, und dann wurde das halt erklärt. Ich stehe total auf educational Content irgendwie.
Was? Ich meine, dafür ist TikTok mittlerweile auch eine recht gute Fundgrube geworden, muss ich sagen. Also meins ist in letzter Zeit komplett voll von einer einzigen Serie, und mein ganzes TikTok ballert mich nur noch mit dieser Serie zu, aber das ist meine Schuld, weil ich den Algo darauf getrimmt habe, dummerweise. Aber darum soll es heute nicht gehen. Was ich hier noch sehr interessant finde, und da habe ich halt gar keine Berührungspunkte mit. Ich habe darüber mal nachgedacht, aber wie gesagt, keinerlei Berührungspunkte, weil ich auch gar nicht wüsste, wie einfach man da dran kommt. Das Thema ist Schlaflabor. Und ich habe so ungefähr eine Vorstellung, was man da tut. In erster Linie schlafen und dabei überwacht werden, nehme ich an. Klär mich gleich gerne auf. Aber Schlaflabor klingt für jemanden, der so Statistiken über den eigenen Körper mag. Ich meine, hier so Smartwatch und so, die sind halt super ungenau, aber auch da ist es sehr interessant zu sehen, wenn man sich so einen Trend entwickelt von wegen, keine Ahnung, du fauler Sack, du bist jetzt weniger gelaufen als letztes Jahr oder so zu diesem Zeitpunkt, sowas ist halt ganz interessant zu wissen. Es ist nichts, womit man zum Arzt latschen sollte und sagen sollte, meine Uhr hat gesagt, ich habe das und das nicht gemacht und jetzt muss ich hier ganz unbedingt irgendwie zum Arzt gehen und Dinge tun. Nein, es ist so gesehen, wie wurde es genannt? Infotainment, wenn man so will. Ne? Man kriegt Informationen, die sind aber mehr zum Entertainment gedacht als zur tatsächlichen Auswertung über sich selbst. Aber Schlaflabor klingt halt eher nach was Richtigem, nach was sehr Seriöses im besten Fall. Aber wie gesagt, keine Ahnung, warum man da hingehen sollte und was die da einem eventuell sagen oder wobei sie einem helfen können. Also, wenn du aufklären kannst, klär mich auf.
Ich habe tatsächlich Schlaflabor schon hinter mir und es war alles andere als angenehm, weil sie reizen es aus. Du bist nicht da und legst dich dann hin und schläfst und sie nehmen dann so ein paar Proben und messen und gucken, wie viel du atmest oder sonstige Sachen, sondern sie reizen deinen Körper aus bis ans Limit. Das heißt, bei mir war es so, weil ich ja an akuter Schlafstörung leide und ich viel zu viel Energie habe, also muss ich erstmal müde werden, war ich dann erstmal im Labor über 24 Stunden am Stück wach. Und sie sorgen dafür, dass du wach bleibst. Mitunter mit sehr, sehr nervigen Klängen. War nicht angenehm. Dann wirst du auch gerne mal komplett verkabelt, ne, so, du kennst das ja, wenn du beim Arzt bist und es muss EKG und allem drum und dran gemacht werden, dann kriegst du diese netten Tupfer auf dem Bauch und sonst wo hingen, auf dem Kopf die Teile, damit dann auch die Hirnströme gemessen werden. Also du bist quasi eingepackt in Kabel, kriegst dann noch so eine Maske auf, die dann deine Atmung misst und so weiter und so fort. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich hab Herznebengeräusche und ich habe Herzaussetzer im Schlaf. Das heißt, dass mein Herz sich ab und zu mal denkt, da müsste jetzt ein Schlag kommen. Was war noch mal? Ich sollte mal weiterschlagen, so nach dem Motto. Und auch meine Atmung setzt gerne mal aus. Mir fällt der Begriff gerade nicht an. War das Schlafapnoe? Ich weiß es gerade ja. Gar nicht. Auf jeden Fall sind das wichtige Punkte, die es zu überwachen gilt. Die richtige Sauerstoffzufuhr ist nämlich beim Schlaf auch unglaublich wichtig. Und dann wirst du halt wirklich, was Schlaf angeht, auf Herz und Nieren durchgecheckt. Die können dir dann in Verbindung natürlich mit den Fachärzten, die dort auch arbeiten, dann Therapiemöglichkeiten geben. Zum Beispiel, ihr hört's momentan, ich habe sehr starke Probleme beim Sprechen und ich atme sehr schwer dabei. Ich weiß nicht, woher das kommt momentan. Das muss ich auch demnächst noch mal abchecken. Ich glaube, es liegt mal wieder an den Problemen mit meiner Nasenscheidewand. Die muss ich sowieso machen lassen. Also es kann sein, dass ich vielleicht am Ende des Jahres eine andere Nase habe. Das liegt, dann ist das aber dem geschuldet, dass ich halt meine Nase aufgrund dieser gesundheitlichen Einschränkungen operieren lassen muss. Ich habe ja sowieso zwei Probleme mit der Nase. Ich habe eine Krankheit, die nennt sich Locus-Kieselbachie. Ja, da steckt wirklich das Wort Locus drin, weil dreht mal die Nase um 180 Grad, dann sieht die aus wie eine Kloschüssel.
Ich finde den Kiesel viel interessanter, aber klar.
Das liegt an dem Nachnamen von dem Typen, der ja diese Krankheit entwickelt hat. Also ich habe quasi, in der Nase laufen ja zwei Hauptschlagadern. Und bei mir kann es passieren, dass die in Überdruck geraten und dann macht das Peng quasi in der Nase und dann spiele ich Hydrant. Sagen wir es so. Das ist natürlich sehr unangenehm und das schränkt natürlich, weil das dann geschwollen ist und alles, schränkt natürlich die Atmung über die Nase ein. Zudem man ja über die Nase einatmen soll und über den Mund wieder ausatmen. Beim richtigen Atmen. Ist auch eine sehr interessante Sache zu wissen. Dementsprechend kann es halt wirklich passieren, dass ich mir dieses Jahr, wenn ich einen Termin kriege, die Nase richten lasse. Die wird dann tatsächlich einen Ticken schmaler durchs Richten und gerader. Und ich habe dann hoffentlich weniger Probleme mit der Atmung. Aber ja, du wirst wirklich auf Herz und Nieren durchgecheckt und dann wird entschieden, brauchst du Medikamente, musst du zum Beispiel was man bei vielen Leuten heutzutage auch sieht, wenn sie gerade Schlafapnoe oder sonstiges haben, den typischen Schlauch mit dem Sauerstoffgerät neben dem Bett, was so ein unglaublich unangenehmes Surren ist. Also dann empfehle ich definitiv Oropax beim Schlafen. Genauso wie mit Langzeit-EKG. Das Ding piept ab und zu auch mal. Mich reißt das aus dem Schlaf. Ich habe sowieso einen sehr, sehr losen Schlaf. Katze macht im Flur Anstalten, dass es sich übergeben muss. Und ich stehe kerzengerade im Bett. Und habe quasi schon, ich richte mich dann quasi so auf wie Dracula und habe schon die Küchenrolle in der Hand. Übertrieben gesagt.
Was noch lustiger ist als ein Langzeit-EKG, das ist ja quasi für Anfänger. Ich hatte schon, ich weiß gar nicht mehr warum, glaube ich, zwei oder dreimal in meinem Leben eine 24-Stunden Blutdruckmessung automatisiert.
Oh,
wo du dann, wenn du wach bist, glaube ich, alle halbe Stunde, oder ist es sogar alle Viertelstunde, ich glaube alle halbe Stunde, wenn du wach bist, alle halbe Stunde dann hier immer den Wut am Arm hast, wie es sich aufpumpt. Und das läuft ja nachts auch. Und ich bin davon zum Glück nicht jedes Mal wach geworden, aber du liegst dann da und plötzlich schwillt dein Arm zu und denkst dir auch so, ja geil, das ist richtig angenehm jetzt zum Pennen. Genau das brauchte ich jetzt. Furchtbar. Absolut furchtbar.
Hab ich auch schon hinter mir gehabt. Ist wirklich nervig. Also zum Glück nur 24 Stunden lang. Aber das war so unangenehm und das Ding war zu stark eingestellt. Also ich hatte am Ende, nach den 24 Stunden, hatte ich durch die Manschette den kompletten Arm blau.
Geil.
Also ich bin dann selber mit dem Arzt, ich bin dann sofort hin, haben das Löser gestellt. Aber dann war halt schon, die Blessur war halt schon da. Weil das Ding so stark gequetscht hat, dass ich das Gefühl habe, drückt es noch weiter, macht das nur einfach knack. Und dann ist das oben wunderbar abgeschlossen und unten liegt dann mein Arm. Weil es den einfach rausgequetscht hat. Also das war absolut unangenehm. Aber ja, Schlaflabor, wenn ihr wirklich, wenn ihr alles versucht habt und es wirkt einfach nichts, meldet euch bei Schlaflaboren. Die können euch da definitiv helfen, herauszufinden, warum ihr schlecht schlaft. Übrigens ein Tipp, den viele stören wird, was tatsächlich von Schlafforschern empfohlen wird, gerade im Winter. Es ist ja so, dass der Körper auf eine gewisse Temperatur kommen muss, damit er einschläft. Die genaue Temperatur kenne ich nicht, aber es geht halt um die Kerntemperatur. Das heißt, der Körper versucht einen Ausgleich, während man im Bett liegt, und sobald diese Temperatur erreicht ist, geht quasi das Licht aus. Was da helfen kann, sind tatsächlich Socken im Bett. Wenn es richtig kalt ist, tatsächlich sogar Handschuhe, dass der Körper halt weiß, die Extremitäten sind warm genug, um die muss ich mich nicht kümmern. Und es verbessert tatsächlich den Schlaf. Also ich trage mittlerweile beim Schlafen im Sommer Sneakersocken, weil die schön dünn sind. Und im Winter trage ich tatsächlich die, du wirst sie wahrscheinlich kennen, die Socken von On That Ass. Du kannst dann ungefähr, also so, ja, ich würde mal sagen, so dick wie etwas dünner geratene Tennissocken sind die. Aber das verbessert tatsächlich den Schlaf, weil dieser Wärmeausgleich besser ist. Und dann hat man nicht mehr dieses Bein außerhalb der Decke, um quasi dieses Entlastungsbein für Temperaturausgleich. Müsstest du wahrscheinlich auch kennen, wenn du viel Hitze produzierst. Dann irgendwann streckst du ein Bein unter der Decke weg, damit es irgendwie kühler wird.
Dafür habe ich halt die dünnere Decke, ne? Das hilft da dann schon enorm. Aber, oh, nee. Also Socken und Schlaf, nee, gar nicht. Also wenn es nach mir ginge, beziehungsweise was heißt, wenn es nach mir ginge, das kannst du mir ja selber aussuchen, aber ich bin jemand, der beim Schlafen so wenig wie möglich anhat, weil ich eben so viel Hitze produziere. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich das dann nicht zwingend brauche. Aber ich friere tatsächlich, oder meine Extremitäten sind auch nicht kalt, wenn ich mich irgendwie ins Bett lege oder so. Also das meiste, was ich beim Schlafen jemals anhatte und wahrscheinlich auch anhaben werde, ist ein kurzärmeliges T-Shirt und vielleicht eine Jogginghose noch, wenn es wirklich die Beine bedecken soll. Aber in der Theorie, gerade im Sommer, so wenig wie möglich. Also wirklich das Geringste, was noch die Haut bedeckt und dann eventuell sogar ohne Decke oder so, weil es sonst einfach nicht auszuhalten ist. Also mit Socken wirst du mich im Bett nie erwischen. Und wenn ich mir spätestens, also wenn ich sehe, dass jemand mit Handschuhen ins Bett geht, würde ich mir auch so denken, so, was fährt der jetzt für einen Film? Was geht hier ab? Also wenn du sagst, es hilft, okay, dann für die Leute, die das eventuell betrifft, als Tipp, gute Sache. Weiß ich nicht. Mir hat sich gerade beim Gedanken an Handschuhe und Socken im Bett hat sich gerade alles hochgedreht. Das war.
Es kann natürlich sein, dass du tatsächlich diese Probleme mit der Hitzeverteilung hast, dass du, weil dein Körper dieses Gleichgewicht nicht hinkriegst, genau deswegen so schwitzt, weil der Körper abends quasi hochheizen muss, um diese Temperatur zu ermöglichen, dass du einschlafen kannst. Und dementsprechend schwitzt du. Wenn du aber sowieso dauerhaft am Schwitzen bist beim Schlafen, egal zu welcher Jahreszeit, egal mit welcher Decke, solltest du damit sowieso tunlichst zum Arzt gehen, weil das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen sogar eigentlich. Besonders sollte es irgendwann dazu kommen, dass du zum Beispiel kalten Schweiß entwickelst. Das ist dann solltest du quasi, bevor du geschwitzt hast, schon beim Arzt stehen. Weil dann stimmt definitiv was mit dem Körper nicht.
Okay.
Also zu starkes Schwitzen beim Schlafen ist ein Zeichen, dass irgendwas mit dem Körper nicht stimmt, was man am besten ärztlich abklären sollte. Ich hatte das viele Jahre auch. Gerade dieser, und das ist jetzt für Content Notifications, das ist halt für viele eklig, dieser kalte Schweiß, das ist dieser Schweiß, wenn du zum Beispiel nach einem Albtraum aufwachst, dieser so kalt auf der Haut liegt, der sich so unsauber klebrig anfühlt. Wenn man das über längere Zeit beim Schlafen hat, ab zum Arzt. Irgendwas ist dann im Argen. Und meist ist körperlich dann was im Argen. Nicht psychisch, weil die Psyche kann natürlich auch sehr, sehr stark damit reinspielen, dass man nicht schlafen kann. Aber dann ist vielleicht körperlich was im Argen.
Wild. Aber hey, auch das könnte man wahrscheinlich dann im Schlaflabor ansprechen. Wobei ich mal keine Ahnung habe, wie genau die dann da auf einen eingehen. Wir haben hier noch so ein paar Sachen, die mit Essen zu tun haben. Deswegen würde ich die mal ganz kurz nebeneinander packen. Nicht, dass wir die dann nicht miteinander kombinieren. Aber auch da bist du, glaube ich, mehr derjenige, der davon Ahnung hat. Das ist, ich habe alle drei Sachen so ein bisschen was mit Aufnahme von Lebensmitteln zu tun. Deswegen kommen die alle mal zueinander. Deswegen würde ich die jetzt auch alle mal hintereinander auflisten wollen. Einerseits 3 Stunden vom Schlafen Flüssigkeitszufuhr, soweit es geht, minimieren, worin ich absolut schlecht bin. Man sieht es jetzt hier, ich meine, wir haben es jetzt in der Aufnahme gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt 22.15 Uhr und ich baller mir hier gerade noch Trinken rein ohne Ende und ich werde wahrscheinlich in den nächsten 3 Stunden doch schon ins Bett gehen wollen. Entsprechend schon mal versagt, top. Mindestens 2 Stunden vorm Schlafen nichts mehr essen, das habe ich hinbekommen, es sei denn, ich verfalle jetzt gleich noch ins Knabbern, wovon ich hoffe, dass es nicht passieren wird. Und wenn abends essen, dann eher Proteine als Carbs. Auch das sehr, sehr schwierig bei mir, weil ich aktuell wieder in so einer Zunehmphase bin, wo ich eigentlich auch von weg wollen würde, aber das mit dem Gewichtsabnehmen, das ist eine ganz andere Sache. Auch da ist Schlaf, by the way, sehr hilfreich. Gesunder Schlaf vor allem. Aber all diese Dinge sind schön und gut. Ich kann jetzt schon sagen, ich habe auf ganzer Linie versagt, aber vielleicht hast du ja auch, weil du hast die alle aufgeschrieben, hast du vielleicht auch noch eine Begründung zu der einen oder anderen Sache, warum, wieso, weshalb denn? Also bei der Flüssigkeitszufuhr kann ich mir vorstellen, dass man dann halt im Zweifel halt unruhig schläft, wenn man theoretisch pinkeln muss. Das wäre jetzt so meine Erklärung.
Ja. Der Witz ist, viele denken ja, wenn sie nachts wach werden und sie müssen dann aufs Klo, ha, mein Körper hat mich geweckt, weil die Blase voll ist. Das ist nicht der Grund, warum du wach wirst. Der Körper hat eine Panikreaktion gekriegt, weil er denkt, du bist tot. Und deswegen weckt er dich, um zu checken, Vitalwerte sind noch da. Da der Körper aber natürlich weiter verstoffwechselt im Schlaf, füllt sich im Schlaf natürlich die Blase. Und umso mehr man trinkt, umso größer ist der Druck. Also assoziiert man, ich bin wach geworden, damit ich nicht ins Bett gepinkelt habe. Übertrieben gesagt. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es ein Live-Check vom Körper. Weil der Körper in eine Paniksituation verrannt ist. Also nach dem Motto, was ist hier los, was ist hier los? Hirn ist wach geworden und meldet, Körper rührt sich nicht und schlägt dann Alarm. Das ist dann dieser Grund, warum man dann nachts wach wird. Sehr abstrus, wie unser Körper auf uns selber reagieren kann. Ja, die Blase füllt sich weiterhin und kann dann auch zu massivem Druck führen. Den Druck merkt man quasi beim Schlaf nicht, aber der Körper nimmt ihn wahr und er stresst ihn dann natürlich. Und das verringert dann die Schlafqualität. Deswegen wird empfohlen, die Flüssigkeitszufuhr, soweit es geht, runterzuschrauben. Ich meine, ich bin da auch nicht sonderlich gut drin. Dieses Glas hat 650 Milliliter. Wir sind jetzt seit 40 Minuten in der Aufnahme. Das war vorhin noch voll. Und jetzt sind hier vielleicht noch 150 Milliliter drin. Ja, und am Ende wird es auch leer sein. Dementsprechend habe ich da auch auf aller Linie gefailt, was das angeht. Aber gerade wenn man viel redet, dann kriegt man schnell einen trockenen Mund. Es bedeutet übrigens nicht, dass man gar nichts mehr trinken soll, weil man soll ja dafür sorgen, trotzdem, dass die Lippen und der Mundbereich benetzt bleiben. Also kleine Schlücke kann man auch noch mal nehmen, aber abends dann noch mal sich denken, so, ich mache mir jetzt noch mal 2 Liter Tee und baller mir die rein, sollte man vielleicht vermeiden. Verbessert auf jeden Fall schon mal den Schlaf, weil dann im Körper nicht dieser Druck aufgebaut wird. Was das Essen angeht, hat das tatsächlich einen ganz, ganz simplen Grund. Kohlenhydrate liegen wesentlich schwerer im Magen. Und belasten den Magen auch schwer. Und der Magen ist eins der Organe in unserem Körper, die sich denken, ha, Mensch schläft, ich mach Feierabend. Das heißt, du gehst im schlimmsten Fall mit dem wortwörtlichen Stein im Magen ins Bett. Was dann auch wieder dafür sorgt, dass du halt einen unruhigeren Schlaf kriegst. Vor allem, wenn du in die Leichtschlafphase kommst, dann denkt sich der, dann wacht nämlich dein Magen auch auf und fängt dann an zu verarbeiten. Und im schlimmsten Fall wirst du dann wach und dann hat man dieses, oh, jetzt muss ich aber aufs Klo und dann ist man wach. Und dann ist sowieso bei vielen Menschen an Schlaf nicht mehr zu denken. Dementsprechend auch da am besten 2 bis 3 Stunden vorm Schlafen gehen, nichts mehr großartig essen. Und wenn, dann tatsächlich Proteine, die liegen erstmal schwerer, nicht so schwer im Magen, aber sie liegen länger im Magen, weil der Körper länger braucht, um diese zu verstoffwechseln. Deswegen machen der Proteine definitiv länger satt. Ballaststoffe würden dann wieder zu sehr belasten. Deswegen wird empfohlen, dann halt irgendwas Proteinreiches zu essen. Jetzt nicht unbedingt Nüsse. Nüsse enthalten viel Proteine, sie enthalten aber auch wieder viel Fett. Also wenn man sich zum Beispiel noch von tierischen Produkten ernährt, wäre es zum Beispiel, sich abends einen Rührei oder sonst irgendwas zu machen. Oder halt, wenn du im Vegan unterwegs bist, dann machst du dir halt was auf vegetarischer Basis, muss dann aber halt darauf achten, zum Beispiel viele Ersatzprodukte, was Rührei oder sonst irgendwas angeht, haben wesentlich mehr Carbs dann wieder drinne und das möchte man ja am Abend vermeiden. Aber da gibt's dann halt auch Früchte und Obst, die man essen könnte, die genau das abdecken. Aber ja, damit entlastet man dann quasi den Körper. Es heißt, eigentlich immer, man soll mit so einem ganz, ganz leichten Hungergefühl in den Schlaf gehen. Für viele ist es aber schwer einzuschätzen, weil dann ist das Hungergefühl meist schon zu stark. Na, es gibt halt dieses leichte Hüngerchen, wo man sich denkt so, oh, also was Kleines essen könnte ich jetzt, aber man muss es nicht unbedingt. Und das ist quasi dieses Gefühl, mit dem man dann ins Bett gehen sollte. Wenn man aber dieses leichte Stechen im Magen schon hat, so nach dem Motto, du solltest jetzt vielleicht noch was essen. Damit sollte man nicht schlafen gehen, weil das verschlechtert dann wieder die Schlafqualität, wenn der Magen zu leer ist, weil im schlimmsten Fall fängt er mitten in der Nacht an, wenn ihr in eine Leichtschlafphase geratet, an Luft zu verdauen. Und wer dieses Gefühl kennt, weiß, dass es äußerst unangenehm und mitunter sogar schmerzhaft sein kann.
Schlafen ist zwar ätzend, ich sag's dir. Einfach wach bleiben. Einfach nicht schlafen gehen.
Einfach nicht schlafen gehen. Ja, es ist eine wunderbare Überleitung übrigens.
Einfach nicht schlafen gehen ist eine wunderbare Überleitung, das stimmt. Ich habe ja schon ein bisschen angeteased, dass wir noch neben den Tipps, die wir für euch haben, oder die quasi jetzt wir versucht haben, so laienhaft euch zu hinzutragen, noch über eine Sache reden wollen, von der ich im ganz Besonderen betroffen bin. Und das nennt sich im Englischen die Revenge Bedtime Procrastination. Was im Grunde so viel heißt wie die Bettzeitaufschiebungsrache oder Verschiebungsrache, wie auch immer ihr es genau nennen wollt. Im Grunde geht es darum, ihr habt in eurem Alltag aus irgendeinem Grund nicht genug Zeit für euch gehabt. Eure Freizeit kam zu kurz, sei es, dass der Job euch sehr stark gestresst hat und ihr den Stress noch mit in die Freiheit, in den Freizeit mitgenommen habt, oder dass ihr eben aus irgendwelchen Gründen am Abend nach eurer Beschäftigung nicht für euch selber zur Ruhe kommt. In meinem Fall, und ich möchte jetzt da nicht mein Kind so blöd darstellen, aber in meinem Fall ist es eben so, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, muss ich mich um den Haushalt mitkümmern, ich muss mich ums Kilo kümmern, ich habe diese Verpflichtung und diese Verpflichtung und diese Verpflichtung, sodass eben mein persönliches Pläsier sehr stark zu kurz kommt. Und wie hole ich mir dann das zurück, damit ich nicht einfach nur am Funktionieren bin, sondern auch ein bisschen lebe? Ich gehe spät schlafen. Das heißt, ich sitze dann teilweise hier noch, aber dann eben auch nicht mit Sachen, die wirklich interessant sind oder eventuell kreativ fordernd, sondern ich sitze dann hier, habe auf meinem einen Bildschirm YouTube laufen, auf dem anderen spiele ich eventuell noch was und dann ist es irgendwann 2 Uhr bis 3 Uhr. Und dann mache ich hier aus und merke, das war jetzt super dumm. Du wirst dich morgen dafür hassen. Das heißt, ich stehe am nächsten Tag auf, nach, keine Ahnung, 4-5 Stunden maximal Schlaf und die ganze Spirale geht von vorne los. Weil ich so schlecht geschlafen habe, bin ich gestresst auf der Arbeit, bin dann gereizt, wenn ich irgendwas machen muss, was ein bisschen mehr an Anspruch erfordert. Und letzten Endes ist es dann eben so, durch den Stressaufbau, dass ich wieder nicht zur Ruhe komme, wieder keine Freizeit habe und dann wieder damit anfange, mir die Freizeit in meiner eigentlichen Schlafenszeit zu holen. Wenn sich das für euch sehr, sehr vertraut anhört, willkommen im Club Revenge Bedtime Procrastination. Da geht es in erster Linie jetzt darum, für euch diesen Teufelskreis, weil das ist es tatsächlich, also wenn es jemals einen gab, dann diesen zu durchbrechen, indem ihr quasi versucht, und ich weiß, es ist schwer, ich leide da selber drunter, ihr versucht ein bisschen mehr von dem, was ihr an Freizeit misst, in euren Alltag noch mit reinzubringen. Sei es, dass ihr im Zweifel, also das hat dann auch wieder was mit Prokrastination zu tun, was auch ätzend ist, aber wenn ihr es schafft, während eurer Arbeitszeit mal kurz so eine kleine Pause für euch einzuschieben und einfach mal zu sagen, okay, ich weiß, ich habe das jetzt zu tun, aber ich mache jetzt ganz kurz ein bisschen Selfcare oder so, damit es eben nicht so sich anfühlt, als würde man den ganzen Tag nur getrieben werden, in der Maschine, im Hamsterrad, sondern eben auch so ein bisschen Zeit hat für sich selber. Das ist unglaublich wichtig. Da kommt auch wieder die berühmte Work-Life-Balance mit rein. Wenn ihr jetzt in diesem Fall seid, so wie ich, dass ihr mit einem Kiddo unterwegs seid, dann ist es eben auch so, dass Kiddos Prioritäten natürlich dummerweise über euren eigenen stehen und ihr dann logischerweise mit eurem Kind ja auch Zeit verbringt am Nachmittag, am Abend. Da kommt es dann häufig dazu, dass ihr eben weniger Zeit für euch selber habt und die euch dann im Zweifel zurückholen wollt. Mein Tipp ist trotzdem, und ich weiß, es klingt jetzt erstmal schwierig aus dem Mund von jemandem, der sich selber nicht zwingend dran hält, aber ich versuche aktuell aus diesem Kreis auszubrechen, setzt euch einen Timer. Wenn ihr wisst, ihr setzt euch an euren Rechner oder wo auch immer hin vor den Fernseher und ihr habt nicht wirklich eine Übersicht darüber oder ihr kehrt nicht wirklich und es vergeht die Zeit und es ist 2 bis 3 Uhr, setzt euch einen Timer, sagt, okay, heute will ich um 1 im Bett sein. Dann macht ihr euch einen Timer für 0.45 Uhr oder so und sagt, okay, jetzt stehe ich auf, jetzt mache ich mir Bett fertig, jetzt lege ich mich ins Bett. Weil alleine diese wirklich quasi physische laute Unterbrechung durch den Wecker oder sonst irgendwas kann euch helfen, euch aus diesem monotonen Trott rauszureißen. Weil das, was man ja dann abends macht, während man eigentlich im Bett sein sollte, ist ja meist auch nichts wirklich Produktives. Es sei denn, ihr habt gerade eine Hyperfixation auf irgendwas, ist mir auch schon passiert. Aber in den meisten Fällen sitzt man eben da und weil man null Energie mehr hat vom Tag, weil die ganze Energie ist fürs Arbeiten, für die Beschäftigung tagsüber draufgegangen, eventuell fürs Kind, da sitzt ihr dann da und ihr brennt ja auf mentaler Sparflamme. Deswegen läuft ja YouTube auf dem einen Bildschirm, deswegen habt ihr TikTok auf, deswegen läuft da noch ein Game, was ihr pausiert habt, wo ihr eigentlich gar nicht kehrt. Und das ist nicht zwingend das, was ihr eigentlich machen wollt. Ihr wollt Freizeit für euch haben, ja, aber ihr wollt ja nicht euch irgendwie ersticken in Sinnlosigkeit. Entsprechend sucht euch was raus, wo ihr eventuell wirklich Interesse dran habt. Versucht das dann noch irgendwie zu machen. Und selbst wenn es dann nicht irgendwie den erfüllenden Abend war, zumindest habt ihr euch ein bisschen Zeit für euch noch nehmen können, aber versucht euch Limits zu setzen für bestimmte Uhrzeiten. Und dann im besten Fall nicht 3 Uhr anpeilen, weil, ne, auch nicht smart, wenn dann der Wecker um 3 Uhr geht, oh, jetzt gehe ich mal ins Bett, sondern wirklich zu einer vernünftigen Uhrzeit. Das ist natürlich davon abhängig, wie euer Tag funktioniert, wann steht ihr auf, schafft ihr es auf ungefähr 7 bis 8 Stunden Schlaf, wenn ihr jetzt ins Bett geht. Also ich weiß, wenn ich um 1 ins Bett gehe oder kurz vor 1 und dann wirklich relativ schnell einschlafe, dass ich dann so roundabout 6,5, 7 Stunden habe, ist auch nicht wirklich optimal, aber immerhin besser, als wenn ich erst um 3 ins Bett gehe, weil ich mir kein Limit gesetzt habe und dann 4 bis 5 Stunden Schlaf finde.
Ein wichtiger Punkt, gerade um diese Revenge Bedtime Procrastination wegzubekommen, sind Routinen, so blöd das klingt. Pacey hat schon gesagt, sich einen Wecker stellen, das mache ich übrigens auch. Ich habe einen Wecker für tatsächlich 0.30 Uhr, weil dass ich dann um 1 Uhr im Bett liege mit Bett fein machen und einem drum und dran, das dauert ja auch noch seine Zeit. Die Zeit muss man ja mit einberechnen. Aber wir hatten es auch noch, in der Zeit, wo wir alle noch aktiv im Discord wirklich unterwegs waren, gab es die sogenannte 1-Uhr-Gang. Das heißt, um 1 Uhr wurde sich dann, das ist dann lag man halt um 2 im Bett, aber das hat halt trotzdem noch gepasst, hat man sich dann verabschiedet und ist in die Koje gegangen. Was aber auch wichtig ist an dem Zeitpunkt, und das ist halt für viele, die denken sich dann so, oh nee, also wenn ich dann schon mal die Möglichkeit habe, dann will ich aber auch richtig, feste Aufstehzeiten. Und das halt wirklich durchgängig, nicht so unter der Woche, ja, unter der Woche stehe ich um 7 Uhr auf und dann passt das, aber Samstag, Sonntag, da wird bis 12 Uhr im Bett gelegen. Man zerstört sich das, was man quasi in der Woche aufgebaut hat mit der Schlafroutine, zerstört man sich mit einer Nacht, die anders läuft schon, komplett. Man braucht dann mehrere Wochen, um wieder reinzukommen eigentlich. Dementsprechend sollte man 365 Tage im Jahr, und ich weiß, es ist schwer, ich mache das so, weil ich meine Medikamente auch nehmen muss, wirklich am besten zur selben Zeit ins Bett gehen und zur selben Zeit aufstehen. Und wenn man es nicht schafft, zur selben Zeit ins Bett zu gehen, muss man trotzdem zur selben Zeit aufstehen. Also wenn man sich sagt, ja Mist, heute war ich jetzt mal bis 3 Uhr unterwegs, der Wecker klingelt aber um 8, ja, dann aufstehen um 8, so unangenehm ist es. Man kann sich immer noch, wenn man die Freizeit hat, zum Beispiel am Wochenende, ist aber auch wieder ein Lernprozess, kann man dann 1 oder 2 Powernaps einlegen, dass man sagt, wirklich eine maximale halbe Stunde legt man sich hin. Es ist ein Lernprozess, der dauert mehrere Monate. Also da ist es halt wieder durchbeißen angesagt. Aber das kann auch helfen, an diese Prokrastination wegzubekommen, weil man einfach durch diese, und wenn es nur diese eine Routine ist, die man im Leben hat, sage ich jetzt einfach mal, kann dafür sorgen, dass man halt schon eine bessere Work-Life-Balance hat und dieses nach hinten rausdrücken mit, ich habe nichts geschafft heute, also ich konnte nichts für mich machen. Diese Zeit hat man dann automatisch mehr, weil man halt immer um dieselbe Uhrzeit aufsteht. Das heißt, man hat ein bisschen mehr vom Tag, so wie man ihn nutzen wollen würde, auch wenn es vielleicht dieselbe Wachzeit ist.
Ja, als Tipp fürs Powernapping tatsächlich, ich habe jetzt hier nichts, was irgendwie dementsprechend gleichkommt, deswegen nehme ich jetzt einfach mal hier so einen Flaschenöffner. Tipp fürs Powernapping, wenn ihr das trainiert, in Anführungszeichen, setzt euch oder legt euch irgendwo hin, lasst die Hand runterhängen und habt in der Hand irgendwas, was, wenn ihr in die Tiefschlafphase abdriften würdet, was ihr dann fallen lasst, so ein Schlüsselbund oder sowas, was dann lautes Geräusch macht und euch wieder aufweckt, weil ihr wollt ja bei einem Powernap nicht zwingend in die Tiefschlafphase rein, sondern richtig, quasi nur kurze Erholung, bisschen Ruhe für den Kopf und dann quasi weiter mit dem Tag. Entsprechend das als Tipp. Würde ich auf der Arbeit nicht empfehlen, solltet ihr jetzt gerade daran denken, oh cool, dann kann ich ja ein kurzes Schläfchen auf der Arbeit machen und wach sofort wieder auf. Ich meine, ich weiß nicht, wie eure Arbeitssituation aussieht. Ich könnte das bei mir wahrscheinlich machen, aber einerseits haben wir Teppich im Büro, das heißt, ich würde das Klirren vom Schlüssel gar nicht hören, und andererseits haben wir Glastüren, das heißt, wenn jemand vorbeikommt, würde man mich sehen, wie ich da so halb sabbernd auf meinem Tisch und meinem Stuhl hänge. Entsprechend nicht wirklich anzumerken oder anzubringen. Aber das so als Tipp in ganz großen Anführungszeichen, wenn ihr Powernaps trainieren wollt, dass ihr dann eben eine Möglichkeit habt, wie ihr nicht darauf euch verlassen müsst, einen Wecker zu stellen, der dann eventuell zu früh oder zu spät klingelt, je nachdem, wie schnell ihr in die Tiefschlafphase abdriftet, oder dass ihr jemanden habt, der euch dann irgendwie schütteln, wachrütteln, was auch immer kommt, ist das ein Tipp, der einigermaßen gut funktioniert.
Ja, ich habe es tatsächlich auch auf der Arbeit, als ich damals noch in der Lehre war. Wir hatten morgens eine Viertelstunde Pause, da habe ich dann halt gegessen, und wir hatten dann noch eine Mittagspause, die ging eine halbe Stunde. Und diese halbe Stunde habe ich mich tatsächlich in die Umkleide gelegt mit meinem Schlüsselbund. Wir hatten halt einen Steinfliesenboden und der Raum hat gehallt ohne Ende. Also du bist definitiv wach geworden. Und dann lag ich da mit meinem breiten Kreuz auf einer Sitzbank, die quasi die Breite quasi zwei Drittel von meinem Stuhl ist, wo du dann sowieso so ein bisschen Gleichgewicht halten musst. Aber dadurch konnte ich quasi so ein bisschen Energie tanken wieder, weil das war zu der Zeit, wo ich halt nur meine 10, 12 Stunden Schlaf die Woche hatte. Und hab dann noch funktioniert, da ich ja gerade auch mit gefährlichen Maschinen gearbeitet habe, wie Drehmaschinen, Fräsen oder Kantbänken, wo dann halt auch mal schnell Gliedmaßen in Leidenschaft gezogen werden können, war das ganz praktisch, dann den Powernap zu lernen. Und ich mache das tatsächlich auch noch regelmäßig, wenn ich merke, ich kriege einen Down, anstatt dann zu einem Energy zu greifen, was bei mir sowieso in den wenigsten Fällen funktioniert. Das machen ja die meisten tatsächlich so nach dem Motto, jetzt bin ich müde, dann pfeife ich mir jetzt ein Energy rein. Der Drop danach ist nur halt noch stärker, was der große Nachteil ist. Das heißt, man nimmt dann am besten im schlimmsten Fall zwei Energy-Drinks, um das wieder auszugleichen, und holt sich dann erstmal eine absolute Überdosis an Taurin und Co., was auch für den Körper nicht so geil ist. Herzrhythmusstörungen und allgemein Bluthochdruck und sowas lassen grüßen. Ich hab mal, das muss ich wirklich als, ich versuche mir abzugewöhnen, mich selber als dumm zu bezeichnen, weil das halt auch nicht gut ist. Aber da habe ich dumm gehandelt. Ich habe mal in einem absoluten Down, ich war 3 Tage wach, weil ich nicht schlafen konnte. 3 Tage am Stück. Und nach 24 Stunden setzen Halluzinationen ein. Das ist ganz wild. Aber ich musste noch länger durchhalten, was Wichtiges anstand an dem Tag. Also bin ich mit meinem Vater los und wir haben diese Red Bull Shots gekauft. Du kennst diese kleinen Fläschchen.
Ja.
Ich habe 2 Stück davon getrunken.
Die sind doch mittlerweile wieder verboten, oder?
Die sind mittlerweile verboten. Du willst nicht wissen, wie räudig es mir ging. Also, ich habe geschwitzt und gleichzeitig gefroren. Übertrieben gesagt, konntest du an meinem Handgelenk meinen Puls sehen.
Ja, du hattest einen kompletten Kreislauf. Also
ich war komplett, tilted. Mir war schwindelig ohne Ende. Ich hatte einen absolut knallroten Kopf und allem drum und dran absolut nicht zu empfehlen. Ich bin auch froh, dass habe ich noch mal einen Shot gesehen, aber von einer anderen Marke und wesentlich schwächer dosiert. Aber trotzdem, allgemein diese Energy-Shots, die auf Taurinbasis oder sowas sind, sollte man tunlichst die Finger von lassen.
Das ist andererseits, wie gesagt, also du kannst dir jetzt auch einen Energy-Drink deiner Wahl in, keine Ahnung, 025 oder 033 holen und kannst den wegziehen wie einen Shot. Habe ich vorhin tatsächlich gemacht, weil ich hatte, keine Ahnung, ich hatte mal wieder so ein richtiges Zucker-Craving und ich habe mir so einen kleineren 025 Energy geholt und ich habe den angesetzt und einmal geblinzelt und dann war der weg. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist dann. Aber den habe ich auch gemerkt. Also nach einer Stunde, also sagen wir mal so eine halbe bis dreiviertel Stunde oder so, braucht das ja, um überhaupt zu wirken und anzukommen. Weswegen ja Leute, die sagen, ich bin jetzt müde, ich brauche jetzt eine Energy, aber ich will in 2 Stunden schlafen gehen. Absolut blödeste Entscheidung überhaupt. Das Zeug braucht eine Weile, um bei euch im Blut anzukommen. Aber ich habe halt dann auch gemerkt, dass ich dann, weil ich eine Weile jetzt auf Koffein wieder verzichtet hatte, einen richtig schönen Drop wieder hatte. Und da bin ich dann vorhin ein bisschen gecrashed, so quasi kurz vor der Aufnahme. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich mich jetzt wieder so ein bisschen wach geredet habe, was ja in den Aufnahmen eigentlich immer recht ganz gut funktioniert. Recht ganz gut, auch schöne Formulierung. Aber das ist ja so quasi, wenn wir hier diese Aufnahmen reinstarten, vorher hängen wir immer so wie die letzten Schlücke Wasser und dann sobald quasi die Kamera angeht und Licht angeht, dann ist so, hey, Präsenter-Modus. Deswegen bin ich froh, dass das jetzt mich so ein bisschen aus meinem Tief rausgeholt hat. Aber ja, also diese Shots allgemein oder übertriebener Energy-Konsum, auch das wieder, ne, es wirkt so ein bisschen hypocrite, wenn ich das erzähle, während ich wahrscheinlich dann mehr Koffein konsumiere als die meisten Leute, die ich kenne. Aber lasst die Finger von dem Kram. Weil im Zweifelsfall nehmt ihr viel zu viel Zucker zu euch, klar. Ihr nehmt viel zu viel Koffein zu euch und der Crash ist halt wirklich nicht geil. Jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich spreche. Jeder, der schon mal viel zu viel Koffein zu sich genommen hat, weiß von der Erzählung, die Spike gerade hatte, wie das dann sich im Körper anfühlt. Also wirklich von Übelkeit bis Schwindel, bis kalter Schweiß, bis absolute Kreislaufprobleme, Herzrasen, ist alles mit dabei. Und das muss halt nicht sein. Also wirklich nicht. Wenn ihr irgendwie Bock habt, ein bisschen wacher zu sein über einen Tag, gibt es andere Methoden. Wenn es unbedingt irgendwas Aufbrausendes sein soll, macht euch im Zweifel einen Schwarztee. Der zieht ein bisschen länger, aber der flacht auch langsamer ab. Der crasht euch nicht bei 50 km/h in die Wand, sondern der geht halt ein bisschen langsamer runter. Großer Fan von Schwarztee, by the way. Aber ja, das sind so Sachen, die ich dann eher empfehlen würde. Natürlich ist es nicht so convenient. Auch das ist wieder eine Sache, wo ich definitiv schuldig bin, dass ich mir nicht einfach jedes Mal einen Schwarztee koche, wenn ich jetzt Bock habe auf einen spontanen Koffeinkick. Aber ich meine, es ist ja hier auch, tu, was ich sage und nicht, was ich tue. Ne? Das ist ja das Schöne an diesem Podcast-Format. Ich kann euch schlaue Tipps an den Kopf werfen und selber im Hintergrund nicht danach handeln. Aber das ist meine Entscheidung.
Wie war das nochmal? Die besten Gurus kriegen die Tipps, die sie selber geben, nicht auf die Reihe.
Genau.
Da ist unglaublich... Gurus? Ja, nein. Ich möchte diesen Begriff in Bezug nicht... Ich muss da an so einen Mr. T denken aus den USA, der ein absolut widerlicher Mensch ist und ich möchte in keiner Verbindung mit dieser Person stehen. Wer aber bei uns nicht für einen Job sorgt, sondern dafür, dass Dinge bei uns funktionieren, sind unsere lieben Patreons. Und zwar namentlich der gute Sebel und der liebe Dreimling. Auch euch diese Woche vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Wir haben es natürlich wieder ans Ende geschoben, weil wir es irgendwie nicht schaffen, das am Anfang zu machen. Und ihr sorgt dafür, dass halt dieses Projekt weiterhin am Leben ist und wir an den Sachen im Hintergrund weiterarbeiten können, weil die kosten ja leider Geld. Wenn ihr euch auch sagt, ihr möchtet supporten, checkt gerne unsere Modalitäten auf Patreon ab. Und wenn ihr euch sagt, na, Patreon ist nichts für mich, monatliches Abo oder euch gefällt die Firmenphilosophie von Patreon vielleicht nicht, dann checkt gerne einfach mal unseren Ko-fi aus. Link ist auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch monatlich abonnieren, wenn ihr das möchtet. Oder ihr spendiert uns, wie der Name der Plattform schon sagt, einfach mal einen Kaffee. Kriegt dadurch 24 Stunden früheren Zugang zu unseren aktuellen Folgen. Und auch zu den BTS, also Behind the Scenes, wenn wir mal wieder schaffen, welche aufzunehmen. Momentan ist halt eher, wir setzen uns hier hin, sind kurz vorm Einschlafen und wechseln dann in den Live-Modus, sammeln quasi noch unsere letzte Energie für den Abend und versuchen dann für euch eine schöne Folge aufzunehmen.
Und das ist so ziemlich der einzige Nachteil, fällt mir gerade auf, an unserem komplett vorgeplanten Content. Ne? Es gibt kein Behind the Scenes mehr, weil wir nicht hier stundenlang sitzen und denken, oh, was könnte man denn heute machen? Ach, wie war denn das Wetter gestern? Das war ja eigentlich ganz gut. Sondern wir haben halt jetzt bis, was war das, Mitte Mai oder so durchgeplante Folgen. Entsprechend, ja. Wir setzen uns hier hin, wir wissen, worum es geht. Wir wissen, was wir heute machen werden. Wir ziehen das durch und dann ist halt auch dummerweise, in großen Anführungszeichen, ist es dann auch wieder vorbei. Also müssen wir echt mal schauen, was wir da im Zweifel machen. Aber ja, Spike hat es gerade schon erwähnt, ne? Ko-fi, Patreon, beides unten in der Videobeschreibung, solltet ihr Bock haben, einmal gerne vorbeischauen. Die Müdigkeit macht sich bemerkbar. Einmal vorbeischauen und im Zweifel, ne, wenn ihr dann euch da so einen coolen Tier aussucht, dann landet ihr auch da unten in diesem Balken mit den coolen Menschen. Dann findet ihr hier namentliche Erwähnungen und unterstützt unser Projekt, was wir euch sehr danken würden. Ich glaube, du hattest gerade noch versucht, ausleitende Worte zu geben, deswegen würde ich das nochmal an dich so rüberschubsen, weil ich merke auch gerade, wie sich meine Zunge komplett überschlägt. Ich weiß nicht, wo ich mit der hin will. Also würde ich euch auch jetzt an dieser Stelle eine gute Nacht wünschen, passend zur Folge, und die ausleitenden Worte an dich überlassen.
Ja, war auf jeden Fall eine spannende und nicht so ganz schlaflose Folge, weil wir wirklich darüber gesprochen haben, was helfen kann für den besseren Schlaf. Es ist halt wirklich viel. Guter Schlaf ist halt eine Wissenschaft für sich. Ich hoffe, ihr könnt das ein oder andere davon mitnehmen. Wenn ihr noch weitere Tipps habt, lasst sie uns gerne in den Kommentaren oder auf Social Media wissen. Wir lesen das immer gerne. Wir sind ja auf eingängigen Plattformen unterwegs, auch wenn wir nicht auf einen sonderlich aktiv sind. Das ist einfach der Zeit momentan geschuldet. Aber auch da sind wir am Schauen, dass wir das noch hinkriegen. Einen kleinen Teaser habe ich noch für nächste Woche. Also für euch, für uns nächste Woche, für euch wahrscheinlich, wenn ihr direkt am ersten Tag, wo die Folge rauskommt, in den Podcast hört. Wenn alles klappt am Sonntag, sind wir live. Wir haben mal wieder ein Live-Thema. Wir haben sogar, wenn ich das richtig sehe, zwei Live-Themen in Folge. Das heißt, ihr seht uns öfters auf Twitch. Und wer sich jetzt denkt, dann kann man da doch bestimmt auch supporten. Nein, derzeit nicht. Und wir haben da auch noch nichts in dieser Richtung geplant, weil wir dann schon ein bisschen gerne mehr machen würden, als dann einfach in den nächsten Monaten bis Mai 1, 2, 3, 4, 5 Live-Folgen in 5 Monaten. Das finden wir nicht gerechtfertigt, wenn wir dann auf einmal da einen Tipp-Button oder sonst irgendwas hätten. Wenn ihr weiterhin über Patreon oder Ko-fi was machen wollt, ist das okay. Aber wir haben jetzt kein Stream-Elements oder sonst irgendwas eingerichtet dafür. Da wollen wir erstmal schauen, dass wir Formate finden, die wir dann wunderbar live mit euch zusammen quasi erleben können. Dementsprechend würde ich sagen, wir machen auf diese Folge einen Deckel. Ich merke gerade auch, wie es runtergeht und ich irgendwann anfange, mich zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen. Dementsprechend, das war die heute da geht's schon los. Das war die heutige Folge, wann ihr sie hört, der Endgegner. Wir gehen schlafen. Gute Nacht.
Hau da rein.